Wir haben im Kapitel 6 noch den letzten Abschnitt, die Verse 12 bis 14 miteinander gelesen, mit der Überschrift Hamans Abstieg beginnt. Und ich will im Zusammenhang hier mit dem Vers 12 noch etwas nachtragen. Kapitel 6, Vers 12. Da steht, und Mordecai kehrte zum Tor des Königs zurück. Haman aber eilte nach seinem Hause traurig und mit verhülltem Haupt. Das hätten wir ja bei diesem Mann nicht erwartet. Ein so hochfahrender, ein so von sich eingenommener Mann, einer, der die anderen anblies, als seien sie nichts. Dieser Mann, gedemütigt, gebeugt, verhüllt sich das Angesicht. Er, der vorher wollte, dass alle ihn sehen sollen. Wie groß, wie prächtig, wie mächtig er ist. Dieser Mann ist gedemütigt worden. Und das erinnert mich an eine Stelle aus dem Buch Daniel. In Daniel, da steht im Kapitel 4, am Ende dieses Kapitels, Daniel Kapitel 4, am Ende des Kapitels, und zwar der Zusammenhang ist der, dass Nebukadnezar von sich selbst so eingenommen wurde, seine Werke bewunderte, und sagte, ist das nicht das große Babylon, das ich erbaut habe? Er weiß meiner Größe, meiner Weisheit und zu meiner Ehre. Daniel 4, Vers 30, der König hob an und sprach, ist das nicht das große Babel, welches ich zum königlichen Wohnsitz erbaut habe durch die Stärke meiner Macht und zu Ehren meiner Herrlichkeit? Und dieser Mann wird von Gott gedemütigt. Und nachdem er gedemütigt worden ist, 7 Jahre lang, wie ein Vieh Gras gefressen hat. Wenn man das mit Nebukadnezar gesagt hätte, irgendeiner seiner Diener hätte ihm gesagt, O König, ihr seid zu stolz. Dann hätte dieser das letzte Mal den Mund aufgemacht. Nebukadnezar hätte diesen Mund auf immer zum Verstummen gebracht, hätte ihm einfach den Kopf abgehackt. Wer will einen Stolzen demütigen? Wer kann das? Das kann nur Gott. Und das bekennt Daniel am Schluss dieses Kapitels selbst, Nebukadnezar am Schluss dieses Kapitels, Daniel 4 selbst, nachdem Gott ihn wiederhergestellt hat. Das ist ja auch ein Wunder für sich. Er war wie ein Vieh, wie ein Tier. Gott hätte ihn so belassen können und wäre völlig gerecht gewesen. Gott gab ihm den Verstand wieder. So ist Gott. So ist Gott. Und nachdem ihm sein Verstand wird, bekennt er im Vers 37, nun rühme ich Nebukadnezar und erhebe und verherrliche den König des Himmels. Nicht König Nebukadnezar, sondern König des Himmels. Dessen Wege allesamt Wahrheit, dessen Wege Recht sind und der zu erniedrigen vermag, die in Hoffart wandeln. Das ist etwas, das wirklich nur Gott kann. Und das wurde mir im Buch Hiob einmal so bewusst, wie das tatsächlich etwas ist, das zeigt, wie hilflos der Mensch ist und wie völlig er auf Gott angewiesen ist. Hiob hatte sich auch darüber beschwert, dass die Hoffärtigen, die Gottlosen, in Ehren sind. Er hat also damit Gottes Wege kritisiert. Und da fragt Gott den Hiob, Hiob, kannst du die Hoffärtigen demütigen? Mach's. Mach's einmal. Versuch's einmal. Hiob Kapitel 40, Verse 4 und folgende, oder Verse 9 und folgende, je nach Kapiteleinteilung. Also Hiob 40, Verse 4 und folgende oder Verse 9 und folgende, je nach Kapiteleinteilung. Hast du einen Arm wie Gott, kannst du donnern mit deiner Stimme wie er. Schmücke dich doch mit Erhabenheit und Hoheit und kleide dich in Pracht und Majestät. Gieße aus die Ausbrüche deines Zornes, sieh an alles Hoffärtige und erniedrige es. Sieh an alles Hoffärtige, beuge es. Reiße nieder die Gesetzlosen auf ihrer Stelle. Verbirg sie allesamt. Genau das, was Haman tat. Er verbarg sich. Schließe ihre Angesichter in Verborgenheit. Dann werde ich auch dich preisen, dass deine Rechte dir Hilfe schafft. Gott kann das. Und wie Gott das konnte, wir haben ja gesehen, welche Wege Gott verwendete, um einen Stolzen zu demütigen, dass er sich selber das Angesicht verhüllte. So zerknirscht war dieser Mann. Das kann Gott. Das vermag er in seiner Weisheit. Und das finde ich so großartig. Er verwendete nicht seine Macht. Er hätte ja dem Haman erscheinen können in seiner Macht und das hätte den Haman niedergeworfen. Nein, sondern er lenkt die Umstände so, dass Haman sich selbst erniedrigen muss. Nun, das hätte auch Mordecai nicht gekonnt. Und wenn das Volk Gottes seufzt und stöhnt unter der Hoffart der Hoffärtigen, wie das Volk Gottes je und dann getan hat und noch tut und noch tun wird, dann ist es gut zu wissen, Gott vermag sie und er wird sie demütigen. Zu seiner Zeit und auf seine Weise. So dürfen wir auf seinen Tag und auf seine Stunde warten. Dürfen ihn handeln lassen. Und er wird wunderbar handeln. Wir kommen jetzt zum Kapitel 7. Dieses Kapitel 7 habe ich in zwei Teile unterteilt. Erstens Esthers dritte Bitte, Kapitel 7, Verse 1 bis 4. Zweitens, Hamans Bosheit fällt auf seinen Kopf zurück. Kapitel 7, Verse 5 bis 9. In diesem Kapitel wird uns jetzt deutlich, wie Gott alles wendet. Und es wird uns jetzt deutlich, wie es gut war, dass Mordecais Tat eben erst dem König ins Gedächtnis gerufen wurde. Nicht nur, damit eben Haman in dieser Weise beschämt würde, sondern damit jetzt auch der Name Mordecai des Juden dem König in frischer Erinnerung stand, denn Esther würde ja jetzt für das Wohl dieses Volkes beten. Und so war der König darauf vorbereitet, diesem Volk jetzt freundlich gesonnen zu sein. Und das musste sein. So bereitete Gott alles vor. So war es also gut, dass Mordecai noch warten musste und dass ihm der Lohn nicht wurde, dass eigentlich menschlich gesprochen Unrechtes geschah, dass ein ganz Unwürdiger statt seiner zuerst erhoben und belohnt wurde. Nun, Gott führt eben die Dinge in seiner Vorsehung so, wie er sie führt, nach seiner Weisheit und nach seinem Vorsatz der Gnade. Ich will hier ein sehr schönes Beispiel dafür vorlesen aus der Biografie von Augustin. Aurelius Augustin, seine Bekenntnisse, Confessiones, die sind bekannt, sind berühmt. Ich habe die auch immer wieder zitiert und zu meiner Schande muss ich sagen, erst letzten Sommer einmal vollständig gelesen. Und das ist wirklich bewegend zu sehen, wie dieser Mann davon überwältigt war, wie Gott von Anfang an über seinem Leben waltete und es Gott war, der diesen Augustin suchte und fand. Und er beschreibt dann sein Leben in seiner Jugend. Er lebte sehr ausschweifend. Er war ein Lebenskünstler und Genießer, ein Urmer Golter, ein Mann von Kultur, der eben zu genießen wusste mit Maß und mit Verstand, aber doch nur für dieses eine lebte, für den Genuss. Geistigen Genuss und sinnlichen Genuss. Aber er hatte eine gottesfürchtige, eine gläubige Mutter, Monika, hieß die. Und dann hat Augustin, er wurde zum Rhetor ausgebildet. Und dann hat er seiner Mutter gesagt, du, hier in diesem Nordafrika, da hocken wir in der Provinz. Ich will lieber nach Rom. Und die Mutter sagte, nein, geh nicht nach Rom. Denn sie hat einfach Sorge, dass er in Rom endgültig von einem Leben der Sinnlichkeit und der Ausschweifung und der Eitelkeit und der Hoffart niedergerissen und verschlungen wird. Gehe nicht. Sie fleht ihn darum an und Augustin liebte seine Mutter und er wollte ihr nicht wehtun. Was tat er also? Er ist nachts gegangen, damit sie ihn nicht mit ihren Tränen zurückhalten könne. Und er hat das dann so kommentiert in seiner Autobiografie. In der gleichen Nacht fuhr ich heimlich weg. Sie aber blieb zurück, betend und weinend. Und was, oh du mein Gott, hat sie von dir erfleht mit so vielen Tränen, als dass du mich nicht reisen lassest ohne sie. Denn sie sagte, wenn du schon unbedingt gehst, dann nimm mich doch mit. Aber das wollte er natürlich nicht. Also was hat sie von dir, oh Gott, erfleht mit so vielen Tränen, als dass du mich nicht reisen lassest ohne sie. Du aber, der du aus der Höhe schaust und ihres Wunsches tiefste Wurzel hörtest, du hast dich nicht darum gekümmert, worum sie damals bat, weil du an mir tun wolltest, worum sie immer bat. Also Gott gab ihr nicht, worum sie damals bat, lass meinen Sohn nicht gehen, weil er ihr geben wollte, worum sie immer bat, nämlich die Errettung seiner Seele. Und Augustin musste nach Rom kommen und in Rom war seine Anstellung, die er dort bekam, die hat ihm gar nicht behagt. Dann ging er nach Mailand und in Mailand lernte er einen gewissen Ambrosius kennen. Und durch Ambrosius kam er zum Glauben. Wäre also Augustin nicht nach Rom gegangen, wäre er nicht als Rhetoriklehrer nach Mailand berufen worden und hätte den Mann nicht kennengelernt, durch den er Christ wurde. So also führt Gott die Dinge in seiner Weise aus zu unserem Segen. Lesen wir jetzt diese ersten vier Verse in Esther Kapitel 7. Esther Kapitel 7, die ersten vier Verse. Und der König und Haman kamen zum Gelage bei der Königin Esther und der König sprach zu Esther auch am zweiten Tag beim Weingelage. Was ist deine Bitte, Königin Esther, und sie soll dir gewährt werden? Und was ist dein Begehr? Bis zur Hälfte des Königreiches, und es soll geschehen. Da antwortete die Königin Esther und sprach, wenn ich Gnade gefunden habe in deinen Augen, o König, und wenn es den König gut dünkt, so möge mir mein Leben geschenkt werden, um meiner Bitte willen, und mein Volk um meines Begehrs willen. Denn wir sind verkauft, ich und mein Volk, um vertilgt, ermordet und umgebracht zu werden. Und wenn wir zu Knechten und Mägden verkauft worden wären, so hätte ich geschwiegen, obgleich der Bedränger nicht imstande wäre, den Schaden des Königs zu ersetzen. Dieses zweite Gastmahl, das endet ganz anders, als es angefangen hatte. Es begann ja ganz fröhlich und gemütlich. Die saßen da am Tisch und haben einander zum Wohl getrunken und gegessen. Aber das Gastmahl endet ja ganz anders, nämlich mit einem zürnenden König und mit einem entsetzten Haman. So wie das erste Gastmahl in diesem Buch. Das begann ja auch so fröhlich und endete mit einem zürnenden König und dann einer abgesetzten Ehefrau. Und auch diesmal dient alles dem Wohl und dem Segen des Volkes Gottes. Welche Erleichterung für Esther nach diesem Mahl. Nun, sie bringt jetzt ihre dritte Bitte vor. Jetzt endlich. Der König will jetzt wissen, was ist es, was dich so bewegt? Das gehörte vielleicht auch zu ihrer Klugheit. Sie ließ den König warten, bis er wollte unbedingt wissen, was ist es jetzt? Und so merkte er, es muss etwas Außergewöhnliches sein. Und umso größer Aufmerksamkeit hört er jetzt auf sie. Und sie bringt ihre Bitte mit großer Weisheit vor. Das ist wirklich erstaunlich. Die Weisheit, die sie hier zeigt. Sie steht ja in der engsten Beziehung zum König. Und darum bittet sie zuerst um ihr Leben. Denn wenn der König ihr Leben schützt, dann darf sie sicher sein, dass sie dann auch um das Leben der ihrigen bitten darf, dass Gott es schütze, dass der König es schütze. Nun, ich sagte Gott, weil wir hier sehen, das ist ja genau die Art, in der der Herr vor Gott den Vater trägt. Gott hört den Sohn, er nimmt den Sohn an, der Sohn ist ihm nahe. Und wenn Gott den Sohn annimmt, dann nimmt er auch die Seinigen an. Fürbitte. Durch eine Person, die sicher erhört wird. Und das macht jetzt Esther so. Das ist so, wie wenn jemand bei uns im Garten spielen wollte. Wenn er einfach so selber kommt und sagt, darf ich im Garten spielen, dann bin ich vielleicht ein bisschen schlechter Laune und sage, komm, morgen wieder. Wenn aber unsere kleine Ruth kommt und sagt, du Papi, darfst du und so kommen und mit mir im Garten spielen? Ja, natürlich. Ihr kann ich doch keinen Wunsch abschlagen. Das ist meine Tochter. So also bittet Esther um ihr Leben und dann für das Leben ihres Volkes. Ich und mein Volk, sagt sie. Sie macht sich eins mit dem Schicksal ihres Volkes. Das erinnert uns wirklich an die Worte des Herrn. Siehe, ich und die Kinder, die Gott mir gegeben hat. So tritt der Herr vor Gott. Hebräer 2, Vers 13. Das ist einfach eine Analogie. Ich würde hier nicht sagen ein Typus, einfach eine Analogie. Dann sehen wir zweitens, wie Esther dem König zeigt, wie groß der Schaden für sein eigenes Reich sein muss. Es muss zum Schaden für ihn selbst sein. Vers 4. Obgleich der Bedränger nicht imstande wäre, den Schaden des Königs zu ersetzen. Und wenn der König sich ein wenig überlegt hätte schon vorher, als Haman seinen Wunsch vorbrachte, hätte er sich ja überlegen müssen, was, ein ganzes Volk einfach ausmorden? Erstens, das kostet eine Menge Geld, es musste Geld dafür aufgewendet werden. Zweitens sind das lauter tüchtige Leute und die soll ich einfach hinmorden. Er schadete damit ja nur sich selbst. Und wie sehr Deutschland sich durch den Judenmord geschadet hat, das lässt sich ja überhaupt nicht ermessen. Ein Viertel aller Ärzte in Berlin waren Juden. Ein Viertel. Um nur ein Beispiel zu sagen. Dann drittens zeigt sie, dass die zum Tod Verurteilten es nicht eigener Schuld wegen sind. Sie erinnert daran, sie sind verkauft. Man hat dafür bezahlt, dass man sie umbringen kann. Und wenn der König sich das überlegte, wenn die schuldig sind, dann gehören sie bestraft, auch ohne dass man etwas dafür bezahlt. dann haben Sie die Strafe, den Tod, verdient. Wenn Sie aber nicht schuldig sind, ein ganzes Volk für 70 Talente Silber, nein, 10.000 Talente Silber, so steht in 3,9, ein ganzes Volk für 10.000 Talente Silber verkaufen, damit es vernichtet werde. Welche Grausamkeit! Will der König das tun? Und es ist sehr geschickt, wie sie noch immer den Namen dessen verschweigt, der das alles im Sinn hat. Hätte sie gleich von Anfang an gesagt, der Haman hat das und das gewollt und das gemacht, dann hätte sie befürchten müssen, dass der König den Haman deckt. Also auf den lässt der König nichts kommen, auf den Haman. Aber sie zeigt dem König die Ungeheuerlichkeit dieser Sache und der König ist jetzt entrüstet. Moralisch, sittlich empört. Und dann fragt er, ja, wem fällt so etwas Furchtbares ein? Vers 5, da sprach der König Ahasver und sagte zu der Königin Esther, wer ist der und wo ist der, welchen sein Herz erfüllt hat, solches zu tun? Und jetzt, wo die Königin dann sagt, Haman ist es, dann kann der König nicht mehr gut zurück und sagen, ach so, so schlimm ist es auch wieder nicht. Genauso wie König David, so wurde auch König David überführt. Nicht nur seiner Schuld, sondern er hat mit seinem eigenen Mund die gerechte Strafe ausgesprochen. Nathan wird zu David gesandt und Nathan erzählt dem König David eine Geschichte, die genau der Geschichte Davids entspricht und David sagt, der Mann, der das getan hat, ist des Todes und er muss vierfach erstatten. Und dann sagt Nathan, du bist der Mann. Und dann kann David natürlich nicht sagen, ach so, ja weißt du, so genau wollen wir das jetzt nicht nehmen. Sondern dann muss er das akzeptieren. Er hat den Tod verdient und auch diese Schuldigkeit zu erstatten. Und David wird vergeben, er stirbt nicht, weil er seine Sünde bekennt, aber er trägt genau diese Folgen. Er muss erstatten. Und David erkennt, es ist gerecht und er beugt sich darunter. Das ist also zum zweiten Mal ein Beweis für diese erstaunliche Weisheit, mit der Esther auch diese Bitte vorbringt. Dann der zweite Teil des Kapitels. Hamans Bosheit fällt auf seinen Kopf zurück, lesen wir vom Vers 5 an bis zum Schluss des Kapitels. Bis zum Vers 10 geht es, nicht Vers 9, ich habe das falsch gesagt. Kapitel 7, Verse 5 bis 10. Da sprach der König Ahasver und sagte zu der Königin Esther, wer ist der und wo ist der, welchen sein Herz erfüllt hat, also zu tun? Und Esther sprach, der Bedränger und Feind ist dieser böse Haman. Da erschrak Haman vor dem König und der Königin. Und der König stand in seinem Grimme auf von dem Weingelag und ging in den Garten des Palastes. Haman aber blieb zurück, um bei der Königin Esther für sein Leben zu bitten, denn er sah, dass das Unglück gegen ihn beschlossen war von Seiten des Königs. Und als der König aus dem Garten des Palastes in das Haus des Weingelages zurückkam, da war Haman auf das Polster gesunken, auf welchem Esther saß. Da sprach der König, will er gar der Königin Gewalt antun bei mir im Hause? Das Wort ging aus dem Munde des Königs, da verhüllte man das Angesicht Hamans. Und Harbona, einer von den Kämmerern, die vor dem König standen, sprach, auch siehe der Baum, welchen Haman für Mordecai hat machen lassen, der Gutes für den König geredet hat, steht im Hause Hamans 50 Ellen hoch. Und der König sprach, hängt ihn daran. Und man hängte Haman an den Baum, welchen er für Mordecai bereitet hatte. Und der Grimm des Königs legte sich. Esther sagt Der Bedränger und der Feind ist dieser böse Haman. Das ist wahrscheinlich das erste Mal, dass Haman hörte, dass man ihm seinen wirklichen Titel gab, den er verdiente. Er ließ sich von allen schmeicheln und redet sich selber beständig ein. Ich bin ein Prachtkerl. Ich bin der Gescheiteste. Ich bin der Ehrenwerteste von allen. Wie ein Pfau ist er herumstolziert. Und er konnte sich einbilden, er sei ein großer und ehrenwerter, konnte sich und andere womöglich auch betrügen. Aber hier fällt das wahre Urteil über ihn. Nun, wir können uns ja auch einreden, wer wir sind und was wir sind. Und können auch andere, nicht nur uns, auch andere täuschen. Aber es kommt der Tag, da werden wir vor Gott offenbar werden. Du bist der und du bist so. Paulus sagt den Korinthern, urteilt nichts vor der Zeit. Denn es kommt der Tag, an dem das Verborgene des Herzens offenbar werden wird. Und dann wird einem jeden sein Urteil, sein Lob werden von Gott. 1. Korinther 4, Vers 5. So urteilt nicht etwas vor der Zeit. Lesen wir Vers 3 an. 1. Korinther 4 von Vers 3 an. Mir aber ist es das Geringste, dass ich von euch oder von einem menschlichen Tag beurteilt werde. Ich beurteile mich aber auch selbst nicht. Denn ich bin mir selbst nichts bewusst. Aber dadurch bin ich nicht gerechtfertigt. Wir können uns selbst täuschen. Über uns selbst. Der mich aber beurteilt, ist der Herr. So urteilt nicht etwas vor der Zeit, bis der Herr kommt, welcher das Verborgene der Finsternis ans Licht bringen und die Ratschläge der Herzen offenbaren wird. Und dann wird einem jeden sein Lob werden von Gott. Ich kann mir denken, dass auch die Juden wünschten, dieser Haman, dieser Eitle, dieser eingebildete Kerl, diese Seifenblase, die so bunt schillert und nichts ist dahinter. Die hätten ihn am liebsten für das, was er war und wie er ist, eben bloßgestellt. Ist nicht unsere Sache. Gott wird es zu seiner Zeit tun. Wir dürfen ruhig bleiben, still bleiben, es Gott überlassen. Und es ist gut, dass Gott das tun wird zu seiner Zeit. Denn auch wir irren uns in unserem Urteil. Der einzig Vollkommene urteilt ist Gott. Ja, der König steht jetzt auf und geht hinaus, voller Zorn, Sprüche 16, Vers 14, der Grimm des Königs gleicht Todesboten. Sprüche 16, Vers 14, der Grimm des Königs gleicht Todesboten. Und das weiß jetzt Haman, und einmal mehr wird sein wirklich schäbiger Charakter offenbar. Um seine eigene Haut zu retten, ist er bereit, sogar vor einer Jüdin niederzufallen. Eine Jüdin. Vor einer Frau, das wäre ihm schon nur kurze Zeit davor nicht in den Sinn gekommen. Erst recht nicht vor einer jüdischen Frau. Aber das ist ihm jetzt alles nichts, um seine Haut zu retten. Nun, hier passiert das, was Gott in Jeremia 15, Vers 11 sagt, der Herr spricht, ich werde dich zum Guten stärken, ich werde machen, dass zur Zeit des Unglücks und zur Zeit der Bedrängnis der Feind dich bittend angeht. Das, was hier passiert, was Haman tut, das werden einst die Nationen tun vor den Juden. Die Bedränger, die Feinde der Juden.
Jesaja 60, Vers 14. Und gebeugt werden zu dir kommen die Kinder deiner Bedrücker, alle deine Schmäher werden niederfallen zu den Sohlen deiner Füße, und sie werden dich nennen, Stadt des Herrn Zion, des Heiligen Israels. Offenbarung 3, Vers 9. Offenbarung 3, Vers 9. Siehe, ich gebe aus der Synagoge des Satans von denen, welche sagen, sie seien Juden und sind es nicht, sondern lügen. Siehe, ich werde sie zwingen, dass sie kommen und huldigen vor deinen Füßen und erkennen, dass ich dich geliebt habe. Und jetzt sehen wir den König. Wirklich ein launischer König. Wirklich ein launisches Herz. Und das ist so bezeichnend. Eben noch war alles, was Haman dem König gesagt hatte, dem König willkommen gewesen und in keiner Weise beargwöhnt worden. Jetzt kann Haman tun, was er will. Der König wird es beargwöhnen und ihm eine schlechte Deutung geben. Es ist ja offenkundig, dass Haman nicht auf das Polster der Esther gesunken ist, um ihr Gewalt anzutun. Das weiß der König ja auch. Aber er unterstellt ihm einfach diese Frechheit, diese Kühnheit. Meine Frau antasten in meinem eigenen Haus. Ja, so geht es dem, der sein Vertrauen eben auf Menschen setzt. Hamans Gott war diese Welt. Hamans Gott, das waren die Möglichkeiten dieser Welt. Und so war Hamans eigentlicher Retter und Gott ein launischer König. Es ist besser, als auf Fürsten zu vertrauen, auf den Herrn zu vertrauen. Wirklich besser.
Ich war Alkoholiker, zwei Tage saufen.
Wer war Alkoholiker?
Der König.
Vielleicht.
Ja, zwei Tage.
Sie soffen zwei Tage. Weingelage. Zwei Weingelage hintereinander. Immerhin. Wie viel sie tranken, weiß ich zwar auch nicht. Und so sehen wir, wie Gott das Herz dieses Mächtigen lenkt. Er lenkt die Herzen der Könige, der Launischen, wie Wasserbäche, um Hamans Anschlag gegen das Volk Gottes auf Haman selbst fallen zu lassen. Und man verhüllt das Angesicht Hamans. Damit wollte man sagen auf dem persischen Hof, er ist nicht würdig, den König zu sehen. Und er ist eine so schäbige Person, ist auch kein würdiger Anblick für den König. Darum verhüllte man sie. Ja. Das ist das Ende der Gottlosen. Das sagt uns die Bibel an verschiedenen Stellen, dass am Ende die Gottlosen mit Scham eingehüllt werden. Mit Scham bedeckt werden. Einige Stellen dazu. Psalm 71, Vers 24. Auch meine Zunge wird von deiner Gerechtigkeit reden den ganzen Tag, denn beschämt, denn mit Scham sind bedeckt worden, die mein Unglück suchen. Genau das ist jetzt mit Haman passiert. Psalm 132, 18. Seine Feinde will ich bekleiden mit Schande, und auf ihm wird
seine Krone blühen. Psalm 132, 18. Jeremia 14, 3. Nein, lassen wir die aus. Micha, Kapitel 7, Vers 10. Meine Feindin soll es sehen und Scham soll sie bedecken, die zu mir sprach, wo ist der Herr dein Gott? Meine Augen werden ihre Lust an ihr sehen, nun wird sie zertreten werden wie Straßenkot. Ja, und jetzt erinnert ein Kämmerer den König daran, Harbona mit Namen genannt, an diesen Baum. Er war wahrscheinlich einer der Abgesandten des Königs gewesen. Kapitel 6, Vers 14, da steht ja, da kamen die Kämmerer des Königs, um den Haman zum Gelage zu holen. Und als sie kamen zum Haus Hamans, oh, dieser Baum, mächtig hoch. Dann haben sie natürlich gefragt, wofür ist dieser Baum da? Und dann gaben ihm die Leute des Hauses Auskunft. Ach so. Und jetzt stehen sie da und jetzt sehen sie, dass Haman gefallen ist. Kaum ist Haman gefallen. Die haben doch vorhin den Haman hofiert. Haman. Kaum ist Haman gefallen, gnadenlos wieder niedergetreten. So sind die Menschen. Gnadenlos ans Messer geliefert. Tja, der Baum, den Haman gemacht hat, 50 Ellen hoch. O König, er soll es nur hören. Ja, wir sind wirklich verkauft und betrogen, wenn wir uns auf Menschen verlassen und nicht auf Gott. Dem Gottlosen geht es einfach elend. Er täuscht sich selbst. Er wird von anderen getäuscht. Und Gott bringt all seinen Trug und seine Lüge über ihn selbst. Die Bibel sagt, er wird verstrickt in die Werke seiner eigenen Hände. Ja, und diese Kämmerer, die haben auch gemerkt, aha, jetzt ist Mordecai der steigende Stern. Und sofort sagen sie etwas Gutes über den Mordecai. Mordecai hat doch Gutes über den König geredet, nicht mal, o König. Ja, das sind diese Griechen. Mordecai, der Gutes für den König geredet hat. Und doch ist das auch vom Herrn so gelenkt, diese Worte. Der König hört sie und die führen dazu, dass das gerechte Gericht jetzt über Haman kommt. Der Baum, den er aufgerichtet hatte für einen anderen, wird zu seinem Baum, an dem er hängt. Er wollte immer höher hinaus von allen gesehen werden, wie herrlich er ist. Alle sollten es sehen. Jetzt werden alle sehen. Seine Schande. Alle. Alles wendet sich jetzt gegen Haman. Alles hat zusammengewirkt. Es war der Rat seiner Frau gewesen, mache diesen Baum. Auch diese Feigheit, diese erbärmliche Haltung der Kammerdiener wendet sich gegen ihn. Was sich auch gegen ihn wendete, waren Leute, die waren ganz ahnungslos. Sie wussten gar nicht, was da geschieht. Nämlich die Archivare, die hingingen und die holten aus dem Archiv diese Rolle, die sie vorlasen. All das spielt zusammen, um Haman an seinem Tag zu treffen. Und dazu will ich ein Beispiel jetzt aus dem Buch der Könige anführen, wo wir genau das Gleiche sehen. Ja.
Und zwar geht es um den Tod Ahabs. 1. Könige 22. Nun, Ahab hat natürlich eine lange Vorgeschichte, eine Geschichte der Sünde, eine Geschichte des Blutvergießens, der Gewalttat an seinen Untertanen. Und er soll an seinem Tag von Gott gerichtet werden, seiner Sünden wegen soll er an einem bestimmten Tag fallen. Und jetzt lesen wir 1. Könige 22, 19. Micha, der einzige wahre Prophet unter all diesen Lügenpropheten in Samaria, sagt, 1. Könige 22, 19. Darum höre das Wort des Herrn. Ich sah den Herrn auf seinem Throne sitzen und alles Heer des Himmels bei ihm stehen, zu seiner Rechten und zu seiner Linken. Und der Herr sprach, wer will Ahab bereden, dass er hinaufziehe und zu Ramoth Gilead falle? Das ist Gottes Beschluss. Er soll fallen. Und der sprach so, der andere sprach so. Da trat ein Geist hervor und stellte sich vor den Herrn und sprach, ich will ihn bereden. Und der Herr sprach zu ihm, wodurch? Und er sprach, ich will ausgehen und will ein Lügengeist sein im Munde aller seiner Propheten. Und er sprach, du wirst ihn bereden und wirst es auch ausrichten, gehe aus und tue also. Und nun siehe, der Herr hat einen Lügengeist in den Mund all dieser deiner Propheten gelegt und der Herr hat Böses über dich geredet. Um das von Gott bestimmte Gericht über Ahab zu verhängen, bedient sich Gott dreier Werkzeuge. Dreier Werkzeuge. Eines Lügengeistes, dann falscher Propheten, die allerdings auch willig sein müssen, Diener zu sein für diesen Lügengeist. Und da sehen wir, es ist immer die Schuld des Menschen, wenn er sich zum Werkzeug des Lügengeistes macht. Das ist nicht von Gott verhängt, sondern das ist von Gott verhängt als Antwort auf die Lüge des Menschen, auf seine Verlogenheit. Also der Mensch, die falschen Propheten machen sich zum willigen Werkzeug des Lügengeistes. Und das dritte Werkzeug, das Gott verwendet, ist ein ganz Ahnungsloser. Jemand, der auf Geratewohl den Bogen spannt. 1. Könige 22. Lesen wir weiter. Vers 29. Und der König von Israel und Josaphat, der König von Juda, zogen hinauf nach Ramoth-Gilead. Der König zieht trotzdem, obwohl er gewarnt worden ist. Und das zeigt uns, dass er eigenwillig ist, eigensinnig ist. Also, das von Gott verhängte Unglück ist nicht einfach von Gott verhängt in seiner Willkür, sondern von Gott verhängt als Antwort auf die Sünde Ahabs. Als Antwort auf seine Sünde. Das gerechte Verhängnis. Und diesem Verhängnis kann sich dann niemand entziehen. Aber es ist selbst verschuldet. Es ist selbst gewirkt und selbst gestrickt. Also sie ziehen in den Krieg und jetzt sehen wir, wie der König alles versucht, um davon zu kommen. Er verkleidet sich. Der König von Israel sprach zu Josaphat, ich will mich verkleiden und in den Streit ziehen. Du aber lege deine Kleider an. Und der König von Israel verkleidete sich. Ahab meint, so komme ich sicher davon. Ich kann Gottes Rat entkommen. Es wird nicht so passieren, wie der Prophet da gesagt hat. Und der König von Syrien hatte seine 32 Obersten der Wagen geboten und gesagt, ihr sollt weder wieder einen geringen streiten, noch wieder einen großen, sondern wieder den König von Israel allein. Und es geschah, als die Obersten der Wagen Josaphat sahen, denn sie sprachen, das ist gewiss der König von Israel, er hatte ja dessen Kleider. Da lenkten sie auf ihn zu, um zu streiten, und Josaphat schrie. Und es geschah, als die Obersten der Wagen sahen, dass er nicht der König von Israel war, da wandten sie sich von ihm ab. Ich weiß nicht, woran sie merkten. Vielleicht hat Josaphat seinen Namen gerufen. Ich bin Josaphat oder irgend so etwas, ich weiß es nicht. Auf alle Fälle merkten sie es, das ist nicht der König von Israel, wandten sich von ihm ab und jetzt wusste niemand, wo er ist, der König von Israel. Vers 34, und ein Mann spannte den Bogen aufs Geratewohl und traf den König von Israel Wo traf er ihn? Zwischen dem Panzeranhang und dem Panzer. Hier, ein kleiner offener Schlitz. Da rein. Von Gott gelenkt. Ja, Gott lenkt wirklich alles. In seiner Vorsehung. Ganz präzis. Hier ist es auch örtliche Präzision, wir haben bei Hamann gesehen, zeitlich, ganz präzis auf die Gedanken, welche die Menschen in ihren Herzen tragen, gleichzeitig denken König und Hamann über die gleiche Person und diese beiden Gedanken müssen sich an jenem Tag in dieser Weise kreuzen. Ganz präzis. So verhänget Gott sein Urteil über den Schuldigen. Und beachten wir, wie 1. Könige 22 es ganz deutlich macht, der Prophet Micha sagt, ich sah den Herrn auf seinem Thron. Er ist im Regiment. Er ist auf dem Thron der Welt. Er sieht alles, erkennt alles, weiß alles, vermag alles. Alles ist ihm untertan. Aber wir sollten weder bei Ahab noch bei Haman vergessen, dass sie mit ihrem Ende ihre eigene Bosheit auf ihren eigenen Kopf zurückbringen. Es ist sehr wichtig, dass wir das sehen. Der Lohn der Sünde ist der Tod. Das heißt, das Gericht ist immer verdient. Wir gehen arbeiten einen Monat und dann verdienen wir, ich weiß nicht wie viel, 3.000 Mark, 4.000 Mark. Und wir sind empört, wenn wir den Lohn nicht bekommen, denn wir haben ihn verdient. Und so hat der Sünder den Tod verdient, redlich mit seinem Schweiß verdient. Das Gericht ist immer verdient, das heißt, im Tun des Menschen veranlasst. Hingegen die Rettung, die ist nicht verdient. Und darum ist die Errettung ja nie in uns veranlasst, immer in Gott. Gott errettet uns nicht, weil er irgendetwas an uns gesehen hat, sondern er errettet uns, weil er so ist, wie er ist. Lass uns diese Verse hier noch lesen, zum Ende Hamans, dass er auf diesem Baum, an diesem Baum enden muss, den er für Haman bereitet hatte. Wir denken an Richter 9 als Beispiel, an Abimelech. Wie starb Abimelech? Dieser erste selbsternannte König in Israel. Richter 9. Wie starb Abimelech? Durch eine Frau. Und was war die Waffe dieser Frau? Ja, ein Haushaltgerät auf alle Fälle. Ein Haushaltgerät, also ein Mühlstein. Das war ihr tägliches Küchengerät. Mit einem Mixer wäre das ungefähr heute. Oder so mit einer so Getreidemühle, so Müsli-Mühle. Aber es war ein Stein, damals war das ein Stein. Ein Stein hat den Schädel des Abimelech zertrümmert. Was lesen wir ganz am Anfang von diesem Abimelech, was er tat an einem Stein? Richter Kapitel 9. Ja, Richter Kapitel 9, Vers 5, er kam in das Haus seines Vaters nach Ophra und ermordete seine Brüder, die Söhne Jerubbaals, 70 Mann auf einem Stein. Und am Ende lässt Gott einen Stein auf ihn fallen und der Stein zertrümmert ihn. Und dann steht ausdrücklich, das wird kommentiert so in Richter 9, Vers 57, die ganze Bosheit der Männer von Sichem brachte Gott auf ihren Kopf zurück. Auch die Bewohner von Sichem für ihre Bosheit oder mit ihrer Bosheit bereiteten sie sich ihren eigenen Untergang. Dann Psalm 9, Verse 15 und 16. Psalm 9, Verse 15 und 16. Versunken sind die Nationen in die Grube, die sie gemacht. Ihr Fuß ward gefangen in dem Netz, das sie heimlich gelegt haben. Dann Vers 16, der Herr ist bekannt geworden. Dadurch wird der Herr offenbar. Seine gerechte, vollkommene Regierung wird darin offenbar. Der Herr ist bekannt geworden. Er hat Gericht ausgeübt, indem er den Gesetzlosen verstrickt hat in dem Werke seiner Hände, seiner eigenen Hände. Und das wird auch jeden Widerspruch zum Verstummen bringen. Jeder muss bekennen, es sind meine eigenen Werke, die mich fangen und verstricken und niederreißen. Und so kann der Gottlose niemanden anklagen, außer sich selbst. Und zudem wird Haman öffentlich zur Schau gestellt. Wie Kolosser 2,15, der Feind und Verderber wurde öffentlich zur Schau gestellt durch den Sieg des Herrn am Kreuz. Als er die Fürstentümer und Gewalten ausgezogen hatte, stellte er sie öffentlich zur Schau, indem er durch dasselbe über sie einen Triumph hielt. Es gibt viele Beispiele dafür. Wir denken an Herodes. Herodes, der in Apostelgeschichte 12 eine Rede hält und sich als vom ganzen Volk als ein Gott feiern lässt. Eines Gottes und nicht eines Menschenstimme rufen die Menschen ihm zu. Er tritt nämlich bewusst auf in einem Prachtgewand, das so blendend aussah, dass die Leute brüllten, ein Gott, ein Gott. Natürlich auch, um ihn zu schmeicheln, das ist klar. Aber er ließ sich das gefallen. Und was war das Ende von diesem Herodes, Apostelgeschichte 12, Verse 22 und 23? Das Volk aber rief ihm zu, eines Gottes Stimme und nicht eines Menschen. Alsbald aber schlug ihn ein Engel des Herrn darum, dass er nicht Gott die Ehre gab, und von Würmern gefressen verschied er. Gott streckte also diesen selbsternannten Gott nieder und ließ ihn von Würmern, den niedrigsten Kreaturen, fressen. Auch kein Zufall. Ich will hier noch drei Beispiele vorlesen aus der Geschichte. Die habe ich auch aus dem Buch von einem gewissen John Flavel. Reicht die Zeit noch? 6 Minuten, gut. Dauert nicht so lange. Von einem gewissen John Flavel. Und das Buch heißt The Mystery of Providence, das Geheimnis der Vorsehung. Flavel war einer der zahlreichen puritanischen Schriftsteller aus dem 17. Jahrhundert in England. Und in diesem Buch hat er folgende Beispiele angeführt. König Karl IX. Von Frankreich ließ die Abwässerkanäle von Paris vom Blut der Protestanten angefüllt werden. Und er starb bald danach auf elendeste Weise, indem ihm das Blut aus allen Gliedern floss. Stefan Gardiner, das war fast so etwas wie ein Inquisitor, allerdings im Dienst der anglikanischen Kirche, welche die Nicht-Anglikaner während des 17. Jahrhunderts unerbittlich drangsalierte, verfolgte, teilweise umbrachte. Und einer dieser Häscher war dieser Stefan Gardiner, der so viele der treuen Knechte Gottes zu Asche verbrannte, wurde von einer furchtbaren Entzündung so heimgesucht, dass seine Zunge schwarz wurde und aus dem Mund heraushing. Und er beendete seine bösen Tage in entsetzlichen Schmerzen. Kaiser Maximinius, der seinen Erlass zur vollständigen Ausrottung der christlichen Religion in eine Kupfertafel eingravieren ließ, wurde bald darauf von einem schrecklichen Gericht heimgesucht. Ganze Schwärme von Ungeziefer fraßen seine Eingeweide, bis er so furchtbar stank, dass keiner seiner Ärzte in sein Zimmer treten mochte und für diese Weigerung hingerichtet wurden. Und so sehen wir, wie Menschen, die sich weigern, Gott die Ehre zu geben und nur eines wollen, sich selbst erhöhen, sich selbst ehren, auf Kosten aller anderen, Gott wird sie erniedrigen. Und zwar in solcher Weise, dass sie sich verstricken im Werk ihrer eigenen Hände. Hier sehen wir die Gerechtigkeit und die Weisheit Gottes in seiner Vorsehung.